D-Radio Wissen. Online-Talk.
Wir müssen reden. Und zwar über die Konsequenzen der Digitalisierung. Das machen wir auch regelmäßig, nämlich einmal im Monat. Da schieben wir immer die Papphocker ins Innere des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft, setzen spannende Gäste drauf und ein interessiertes Publikum davor. Und damit hallo und herzlich willkommen zum digitalen Salon. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hierher gekommen seid. Es geht heute um die Frage, wie moderne Kommunikationsmittel das wissenschaftliche Arbeiten eigentlich so beeinflussen. Stichwort Open Science. Die Science, die ist momentan nämlich noch nicht so richtig offen. Das ist zumindest der Vorwurf der Open Science-Vertreter. Mal sehen, ob sich das heute ändert, möchte die Sendung im Publikum beginnen. Und zwar mit der Frage, was ist denn das eigentlich, Open Science?
Nun bin ich da selber auch kein Experte und kann nur Vermutungen anstellen und würde sagen, Open Science ist zunächst mal eine Tautologie, weil ich grundsätzlich davon ausgehe, dass alle Wissenschaft eigentlich frei sein sollte. Aber um das nun etwas schärfer zu machen, würde ich sagen, ich verstehe darunter eine freie Zugänglichkeit zu den Ergebnissen von Forschungsprojekten, aber eben nicht nur zu den Ergebnissen, sondern eben auch zu den Pfaden, die ein Wissenschaftsprojekt dorthin nimmt, um zu bestimmten Ergebnissen zu kommen. Möglicherweise auch eine Zugänglichkeit zu Ergebnissen, die sich als nicht so relevant erwiesen haben, die möglicherweise beiseite gelegt wurden, um was anderes weiterzuverfolgen. Naja, und das wäre so meine Hoffnung, die ich mit Open Science verbinden würde.
Das war übrigens noch nicht der Experte aus dieser Runde, aber einen schönen Applaus ans Publikum. Vielen lieben Dank. Und in dieser Runde begrüße ich Dr. Sascha Friesike, Leiter eines Open Science Projekts hier an der Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Ganz kurz, du hast diese Definition gehört. Nickst du dazu oder war das so ganz abwegig von dem, was Open Science eigentlich ist?
Nee, abwegig war das ganz und gar nicht, aber ich glaube, dass einer der wesentlichen Probleme dieses Begriffs ist da schon irgendwie angesprochen worden, nämlich, dass eigentlich, also der Begriff Open Science halt ein bisschen in eine falsche Richtung lenkt oder man erst an was Falsches denken könnte, weil die Idee von Wissenschaft ist ja am Ende etwas zu veröffentlichen, da steckt ja öffentlich drin, das heißt, irgendwo ist die Idee von Wissenschaft ja schon offen zu sein. Und jetzt haben wir aber irgendwie moderne Kommunikationsmittel, jetzt haben wir das Internet und jetzt haben wir die Möglichkeit, eine Öffnung, die man früher eben hatte, als man Sachen noch auf Papier gedruckt hat und am Ende in ein Buch, in eine Bibliothek gestellt hat, auf eine andere Art und auf eine weitere Art und Weise zu öffnen. Und diese stärkere, weitere Öffnung des ganzen Wissenschaftsprozesses, und das ist jetzt wirklich von Anfang von, ich habe eine Idee, das wäre doch mal spannend, bis am Ende zu dem Ergebnis, was ich produziert habe, diesen ganzen Prozess weiter zu öffnen, das ist eigentlich die Idee.
Sascha, lass mich zusammenfassen oder ganz kurz auch mal einläuten. Open Science, es hört sich so ein bisschen nach wissenschaftlichem Rock'n'Roll an und nicht ganz so nach neuer Musik im Elfenbeinturm. Kann man das so zusammenfassen?
Das ist sehr schwer.
Aber du sagst ja schon, das ist sehr begrenzt, ist im Endeffekt sehr eingeengt. Und Open Science versucht, das Ganze aufzubrechen. Wie weit würdest du sagen, in so einer Skala von 1, bis man ist überhaupt noch nicht weit, bis 10, man ist super weit, dieses ganze Ding offen zu machen. Wie offen sind wir denn da eigentlich bei der Open Science?
Wahrscheinlich kurz unter 2.
Oh Gott. Okay, ja.
Genau, also es passiert viel, es wird irgendwie viel bewegt, aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg vor uns, bis das wirklich mal ein transparenter Prozess ist.
Ja, diesen Weg werden wir heute Abend gemeinsam gehen.
Wir haben eine Stunde.
Fast. Ja, das stimmt. Ich stelle noch mal ganz kurz die anderen Teilnehmer in dieser Runde vor. Professor Peter Frensch sitzt neben mir, Leiter des Instituts für Psychologie hier an der HU, Vizepräsident im Bereich Forschung. Ich habe gezählt 108 wissenschaftliche Veröffentlichung auf Ihrer Seite. Hut ab, würden Sie heutzutage als Professor Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse und Designs öffentlich machen?
Würde ich meine wissenschaftlichen Designs, Methoden, Ergebnisse und so weiter öffentlich machen? Ergebnisse, da geht ja kein Weg dran vorbei. Ergebnisse werden sowieso öffentlich gemacht. Ergebnisse müssen veröffentlicht werden. Aus vielen Gründen übrigens auch. Aus Karrieregründen der einzelnen Wissenschaftler. Also ich glaube, der Punkt der Öffentlichung, Machung von Ergebnissen ist unstrittig. Das heißt nicht natürlich Öffentlichkeitsmachung in dem Sinne einer Open Science Initiative, aber Veröffentlichung von Ergebnissen. Die Frage, wie weit man geht in der Veröffentlichung von Ideen, Konzepten, Methoden und so weiter. Das ist eine sehr schwierige Frage, wie ich ehrlich gestehen muss. Ich kann mich gut erinnern, an Diskussionen zu meiner Anfangszeit, wo ich genau davon abgesehen habe, und zwar aus Kalkül, will ich auch ganz ehrlich so darstellen, wenn Sie Ihre Ideen einem größeren Kreis öffentlich machen, wenn Sie vielleicht neue Methoden, die Sie selbst erfunden haben, öffentlich machen, ist klar, dass die Gefahr besteht, dass andere Sie kopieren, dass andere vielleicht sogar mit Ihren Veröffentlichungen Sie überholen, schneller sind als Sie selbst mit Ihren Veröffentlichungen. Also zumindest vor einer gewissen Zeit hätte ich gesagt, da bin ich etwas vorsichtig, da bin ich etwas zurückhaltend. Es kommt sicher die Zeit, zu der man keine Probleme dann mehr hat, diese Methoden, Ideen, Vorstellungen und so weiter offen zu legen. Aber ob ich das gleich tun würde und ob ich das jedem jungen Wissenschaftler auch zu Beginn seiner Karriere empfehlen würde, da muss ich gestehen, da wäre ich etwas zurückhaltend.
Da höre ich noch ein bisschen Skepsis raus. Wenn wir die Skala einfach mal weiternehmen als Mittel, würden Sie sagen, 1 sehr skeptisch, 10 völlig überzeugt. Sie sind auch bei einer 2?
Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Aspekte, die man sich anschauen muss. Ich bin bei einer 10, wenn es darum geht, ganz grundsätzlich die Ergebnisse, Methoden, Vorgehen und so weiter öffentlich zu machen. Mhm. Das ist unstrittig, glaube ich, also zumindest in meinem Kopf. Wenn es aber um den Aspekt Karriereentwicklung von individuellen jungen Forschern und Forscherinnen geht, da wäre ich dann eher wahrscheinlich auf der Ecke der 1 oder der 2, der Vorsicht. Also einfach deshalb, weil man dann darüber nachdenken muss, zu welchem Zeitpunkt man diese Vorstellungen einem breiteren Kreis bekannt gibt.
Auf die Karrierechancen werden wir bestimmt noch eingehen. Ich mache mal weiter in unserem kleinen Panel. Martin Fenner ist auch noch hier anwesend, Mediziner und Mitarbeiter der Public Library of Science. Ihr ermittelt die Reichweite unter anderem von veröffentlichten Forschungsartikeln. Ich habe gelesen, du hast deine medizinische Doktorarbeit auf einem Atari geschrieben. Ne? Wenn du hast gemerkt, es geht mittlerweile voran bei der Technik, es hat sich verändert. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist doch der ursprüngliche Gedanke des Internets gewesen, eigentlich Wissenschaft zu vernetzen und wissenschaftlichen Austausch voranzutreiben. Warum hat sich es denn eigentlich nicht in diese Richtung entwickelt? Also warum ist denn so eine Geheimniskrämerei da gerade in der Wissenschaft? Oder sehe ich das falsch, Martin?
Also ich glaube, die würde ich nur halb zustimmen. Ich glaube auch, wie Sascha, es geht nicht um open oder close, sondern wie offen, zu welchem Zeitpunkt, wie viel. Und Wissenschaft war schon immer offen, Publikationen zum Beispiel, aber das hieß halt bis vor dem Internet, man hat dann Monate gewartet, bis man das Papier in der Hand hatte. Und es ist dann halt nur halb offen, weil sozusagen praktischen Arbeiten für Dinge, die schnell gehen müssen, mühselig. Das hat sich halt total geändert. Mhm. Also insofern ist es dann schon offener geworden. Und die Gründe, warum es immer noch zurückhält, einen haben wir jetzt schon angerissen gehört, dass es halt Wissenschaft sozusagen die Münze ist, halt der Erste zu sein, etwas Neues der Welt kundzutun. Damit werden Karrieren gemacht. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Mhm. Anderer wichtiger Punkt von Open Science ist sicherlich, dass Open Science nur funktioniert, weil die Technik vorangeschritten ist. Und es gibt ja den Verwandbegriff Science 2.0, der heißt, also wir haben überhaupt die Möglichkeiten, offen zu arbeiten, was halt, also zum Beispiel Public Library of Science ist ein Verlag, der nur online publiziert, nur ganz am Anfang auch gedruckt Exemplare verschickt, aber das funktioniert natürlich nicht ohne Technologie und damit sind viele Dinge gar nicht möglich. Mhm. Also die technologische Entwicklung macht vieles möglich und wird sicher auch noch für mehr Offenheit sorgen.
Müssen wir gleich darüber sprechen, welche technologische Entwicklung oder welche Software es braucht im Endeffekt, um diese Open Science zu bündeln, zu kontrollieren. Welches Dateikürzel müssen wir eigentlich anwenden, damit alle auf diese wissenschaftlichen Ergebnisse zugreifen können. Maxi Kindling auch noch, herzlich willkommen in dieser Runde, Informationswissenschaftlerin. Grüß dich, wie ist der Kontakt bei dir mit Open Science? Ist das was, womit du täglich irgendwie konfrontiert wirst, dieser Gedanke?
Ja, nahezu täglich. Das kann ich schon so sagen. Ich komme ja von einem Institut, was sich auch mit den ganzen Prozessen zur Verfügbarmachung von Daten, von Publikationen und auch von wissenschaftlichen Arbeitsprozessen beschäftigt. Insofern in Forschung, in Lehre beschäftigt mich das. Mich beschäftigt es auch, weil ich in sehr engem Austausch mit Infrastruktureinrichtungen stehe, die eben genau das möglich machen, also verschiedene heterogene Informationsressourcen für die Wissenschaftler zur Verfügung stellen. Mhm. Und auch diese Prozesse reflektieren wir in unserer Wissenschaft.
Damit wir gleich mal so eine kleine Bestandsaufnahme bekommen und nicht irgendwie über Open Science sprechen und gar nicht wissen, wo das irgendwie täglich zur Anwendung kommt. Kann mir irgendjemand aus der Runde denn mal ein Beispiel geben, irgendwas in der Forschung, was Open Science entwickelt wurde oder wo wir Open Science sehen, am Beispiel vielleicht im Vergleich zu einer konservativen wissenschaftlichen Methode?
Ich glaube, das Komplizierte, und vielleicht sollten wir damit anfangen, dass wir diesen Begriff mal so ein bisschen auseinandernehmen, um zu zeigen, welche Perspektiven das alles sein kann. Weil ich glaube, es ist nicht, dass man sagt, die machen Wissenschaft offen, die machen Wissenschaft geschlossen, hier kommt was Interessanteres raus als da. Mhm. Sondern ich glaube, das ist halt in den letzten Jahren ist das ein Begriff geworden, der sich so mehr oder weniger als Sammelbegriff etabliert hat für eine ganze Menge, Dinge, die gleichzeitig passieren. Es gibt auf der einen Seite Initiativen, die irgendwie sich darum kümmern, dass Wissenschaft stärker sich öffnet in Richtung Öffentlichkeit. Das heißt, sowas wie Citizen Science ist da ein Schlagwort, wo wirklich die Öffentlichkeit einbezogen wird in den wissenschaftlichen Prozess und wo dafür gekämpft wird, dass wissenschaftliche Ergebnisse einmal für die Öffentlichkeit verfügbar sind und dann auch irgendwo für die Öffentlichkeit verständlich. Dann gibt es eine komplett andere Perspektive, die sich auch Open Science nennt, die sich darum kümmert, dass die sich um Effizienzgedanken machen. Mhm. Die sagen, wenn wir früher zusammenarbeiten, wenn Leute über Online-Tools schneller Ideen teilen, kollaborieren, Daten austauschen zu früheren Zeitpunkten, dann können wir einfach eine effizientere Form von Wissenschaft machen. Dann machen wir Versuche nicht mehrfach an verschiedenen Universitäten zur gleichen Zeit und schauen, dann wird das als erstes publiziert, sondern können uns darum kümmern, dass wir irgendwie diese Ressourcen bündeln. Mhm. Dann gibt es eine andere Perspektive, die sich darüber Gedanken macht, wie können wir irgendwie Qualität messen im Internet, können wir andere Formen finden, um zu sagen, was ist denn jetzt tatsächlich ein Mehrwert, der gefunden wurde und was ist keiner. Und ich glaube, man muss das ein bisschen eben auseinandernehmen, um zu verstehen, dass diese Perspektiven sich zwar irgendwo das gleiche Label geben, mhm, aber eben mehr sind als ein, die machen das offen und die machen das geschlossen.
Gibt es nicht irgendwas Greifbares, wo wir sagen können, da bringt dieser Open Science-Gedanke vielleicht irgendwas, wo wir was Greifbares, ein greifbares Ergebnis haben?
Es gibt einige Projekte, die man da nennen kann. Also ja. Galaxy Zoo zum Beispiel, wo eben gemeinschaftlich, also auch Laien, die normalerweise sich mit diesen Themen nur in Nachmittagsstunden beschäftigen, in der Astronomie eben Sterne und alles erschlossen haben. Es gibt den Polymath-Blog, wo ein mathematisches Problem gelöst wurde, was ich jetzt nicht näher spezifizieren kann, das ist nicht mein Gebiet.
Ich glaube,
ist eben gelungen, so ein Problem zu lösen oder zumindest einen Ansatz dafür zu finden, mhm, indem man ganz offen mit diesen wissenschaftlichen Arbeiten umgegangen ist und das Problem dargestellt hat und dazu Vorschläge gesammelt hat. Also es gibt da schon einige Beispiele.
Okay.
Wünschenswert wären natürlich noch viel, viel mehr. Und ja, es wäre toll, wenn wir jetzt hier eine ganze Liste hinhauen könnten.
Ja, ja. Sagt mir den Unterschied zwischen Open Science und Open Access. Was ist der grundlegende, wo fängt Open Science an, wo hört Open Access auf?
Der Unterschied ist einfach einer in der Breite bzw. Weite des Begriffes. Open Access definiert sich über den Zugang, mhm, zu Resultaten, während Open Science, das haben wir ja gerade gesehen, ein sehr viel weiterer Begriff ist, unter dem sich sehr viele andere Dinge subsumieren. In dem Sinne ist es auch einfacher zu reden, zu diskutieren über Open Access, also die Frage, inwieweit zumindest Ergebnisse verfügbar sind für jedermann. Mhm. Ja, und das natürlich kostenlos beziehungsweise auf einem gewissen, in diesem Fall, Internetträger. Diese Frage kann man diskutieren. Dass man da gewisse Fortschritte gemacht hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, glaube ich, ist offensichtlich, dass es auf dem Weg zu einer wirklichen Open Access, also zu einer 100% Open Access Lösung, noch sehr viel zu tun gibt, auch noch eine ganze Menge von Problemen zu lösen gibt, ist, glaube ich, offensichtlich. Das reicht von der Finanzierung einer solchen Open-Access-Lösung über die Frage der Qualitätssicherung natürlich, auch über die Frage, die ich selbst persönlich für sehr interessant halte, die Frage der Verpflichtung dessen, der da veröffentlicht, in einer Art und Weise zu veröffentlichen, die tatsächlich auch inhaltlich jedem Leser den Zugang ermöglichen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage als die rein technische Frage des Zugangs. Ja. Also da, das ist aber zumindest enger definiert als Open Science und in diesem Sinne auch sehr viel einfacher zu diskutieren.
Das heißt, wenn ich unter dem Open Science-Gedanke publiziere bzw. mich beteilige, dann bekomme ich immer das mitgetragene Kürzel. Man sieht immer von mir aus, Thilo Jahn hat mitgearbeitet an der Idee, die ist so und so viel weitergegangen. Warum soll ich denn so viel Energie da drin verstecken, wenn irgendwann später mal ganz am Ende der fertigen Entwicklung ein anderer Name drin steckt oder drunter steht?
Also ich bin... Wenn ich mitschreibe, dann wüsste ich jetzt nicht, warum ich nicht als Co-Autor aufgeführt werden sollte. Also warum sollte man mir das verwehren? Auf der anderen Seite funktioniert ja aber ein großer Teil von der Wissenschaft so, dass Arbeit davon die Leute machen, dass eine Publikation irgendwie am Ende erscheint, ja nicht auf der Publikation draufstehen. Also die Leute, die dafür gesorgt haben, dass die ganze Sache begutachtet wurde, haben da irgendwie viel Arbeit reingesteckt und oft über mehrere Runden mit den Autoren sich darum gekümmert, dass daraus ein guter Artikel wird und kriegen ja dafür möglicherweise in manchen Journalen eine Fußnote, in manchen anderen werden sie gar nicht erwähnt. Das heißt, viel von dem, was Wissenschaftler machen, wird ja nie irgendwo erwähnt.
Ich frage gerade mich, gibt's eine Disziplin, gibt es Fächer, die sich für diesen Open Science-Gedanken eignen? Martin?
Also ich glaube, eine Paradisziplin ist die Hochenergiephysik. Sowohl in dem, was...
Das ist jetzt fies.
Ich glaube, das liegt darum, was die einfach praktisch machen. Da kann ich vielleicht kurz was zu sagen. Aber einfach, das ist Wissenschaft, die niemand alleine im stillen Kämmerlein machen kann. Da braucht man Forschungsinfrastruktur. Da gibt es ein paar Orte in der Welt, wo man diese Experimente machen kann. Und da müssen alle zusammenarbeiten. Das ist einfach zwangsläufig. Und das Gleiche gilt auch für andere Forschung, wo man große Infrastruktur braucht. Und da hat sich sozusagen die Zusammenarbeit vielleicht schon viel früher entwickelt als in anderen Bereichen, wo sozusagen der Einzelkämpfer eben immer noch Wissenschaft machen kann. Es gibt natürlich in der Physik auch Theoretiker und auch Publikationen mit 3 Autoren, aber es gibt auch Publikationen mit 2000 Autoren. Und was die Physiker zum Beispiel gemacht haben, die haben gesagt, Publikationen sind wichtig, genauso wie in jeder anderen Disziplin und Peer Review, also Begutachten durch Expertenveröffentlichung ist wichtig, aber das dauert so lange und wir wollen die Ergebnisse gleich sehen. Deshalb haben wir ein Archive, nennt sich das. Also sozusagen, da werden die Dateien hochgeladen von den Autoren und sind am nächsten Tag für jeden verfügbar. Und das macht praktisch jeder dieser Disziplinen und Verwandtdisziplinen. Das ist Open Science. Jeder kann damit arbeiten und die Begutachtung kommt dann später.
Du wolltest noch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen.
Nee, das ist ein Beispiel, was ganz interessant ist. Wenn man jetzt Archive wird immer als Paradepferd genommen, dass die Physiker aber feststellen, das reicht nicht. Wir brauchen die Journals. Und deshalb gibt es jetzt eine andere Initiative, die heißt Scope 3. Und zwar, dass sozusagen die Zeitschriften, in denen das später publiziert wird, dass das in Open Access umgewandelt wird und dass die Community da im Moment das Geld für sammelt. Dass sozusagen die Ergebnisse dann alle Open Access sind. Aber das klappt vielleicht auch nur, das sind halt nur 30.000 Wissenschaftler oder eine begrenzte Zahl, die alle miteinander zusammenarbeiten. Das ist ganz anders, wenn man Fächer nimmt, die viel zerstreuter sind und wo jeder seine eigenen Sachen macht.
Da haben wir so ein bisschen das Problem, dass es im Endeffekt dann doch noch ein sehr kleiner Nutzerkreis oder ein Anwenderkreis momentan noch ist, oder? Ist das das, Martin?
Na, ich glaube, wenn man Physiker ist, dann lebt man in einer Welt, in der sozusagen alles frei verfügbar ist an Forschungsergebnissen sehr schnell. Und man liest dann relativ wenig Publikationen von Psychologen. Zum Beispiel. Wobei das wahrscheinlich zu kurz
oder Fehler
ist. Aber
oder
sozusagen Fehler Wissenschaft, das sind ja lauter Inseln. Also es gibt ja kaum noch Wissenschaftler, die sozusagen gucken, was ist denn diese Woche an Wissenschaft passiert. Und mal so querbeet ein bisschen lesen und sich dazu dann einbringen. Das ist schade, aber das ist ja leider so.
Sagt mir, wer kontrolliert das Ganze? Wer geht dahin? Wir haben gerade über Fehler gesprochen. Wenn man das Ganze offen macht, dann ist da die Gefahr, dass die Fehlerquelle kann ja relativ hoch sein. Gibt es irgendwie beim Open Science Gedanken eine Kontrollinstanz? Macht es jeder selber? Wie läuft das ab?
Ich glaube, das hängt jetzt davon ab, wieder, worüber man genau in diesem Gesamtprozess spricht. Wenn es um die Frage der, ich möchte mal sagen, Kooperation geht, die Sie gerade in den Vordergrund gestellt haben innerhalb von Open Science, dann kann man vermutlich darauf vertrauen, dass sich die Wissenschaftler gegeneinander wenn man so will, oder miteinander sehr gut kontrollieren. Die arbeiten ja miteinander, die kooperieren ja miteinander, die sorgen also auch für das Qualitätsmanagement. Wenn es um die Frage Open Access geht, dann wird das schon interessanter. Wer denn da nun für die Qualitätssicherung zuständig ist, das kann man natürlich analog dem tun, wie man auch andere Zeitschriften, die von Verlagen gemanagt werden, durchführt. Aber dann ist wieder die Frage, wer möchte das denn und sollte das denn finanzieren? Mhm. Ja, wenn das der Steuerzahler generell finanzieren soll, kann man die Frage stellen, wieso soll eigentlich der Steuerzahler generell die Qualitätssicherung hier finanzieren, wenn doch nur einige diese Artikel, diese Veröffentlichungen auch lesen? Also das ist dann eine durchaus interessante Frage, die zu stellen wäre. Aber die Qualitätssicherung selbst, glaube ich, hängt eben sehr von der Phase ab, der Open Science-Aktivität, über die man gerade spricht.
Du arbeitest aktuell auch in solchen Projekten, hast zwei Doktoranden. Gibt es da irgendwie, merkst du da schon irgendwas in Sachen Fehlerquellen? Kann sich da irgendwas einschleichen oder sagst du, nee, also meine Güte, wir machen alles öffentlich, schieben das auf die Kanäle raus, ziehen uns Informationen rein. Wo sollen da die Fehler herkommen?
Ja, wir sind komplett fehlerfrei. Nein, aber ich glaube, es ist... Also erstmal macht man ja, es ist ja eben, wie ich schon mehrfach gesagt habe, es ist kein entweder offen oder geschlossen, sondern es ist einfach ein, wir haben jetzt neue technologische Möglichkeiten und haben jetzt eben die Option, öfter die Frage zu stellen, zu welchem Zeitpunkt gibt man denn welche Informationen raus? Und ich glaube, generell ist Qualitätssicherung eben in Wissenschaft ein springender Punkt und es ist nicht nur ein springender Punkt, dass man sagt, ist jetzt hier Qualität gesichert oder nicht, sondern es ist auch ein springender Punkt in Bezug auf die Qualität, weil wenn jemand eben sicherstellen kann, dass einfach die Methodik, die angewendet wurde, die richtige ist und dass zu einem möglichst frühen Zeitpunkt darüber aufgeklärt wurde, dass hier möglicherweise methodische Fehler sind, dann kann am Ende ein qualitativ besseres Ergebnis rauskommen. Mhm. Das heißt, etwas früh mit Leuten, das muss ja nicht zwangsläufig mit allen geteilt werden. Man kann eben über das Internet möglicherweise eine Gruppe an Leuten erreichen und das mit denen teilen und diskutieren, kann eben dazu führen, dass man früher auf methodische Fehler hingewiesen wird und dann am Ende eine bessere Qualität in dem Endergebnis produziert.
Ich muss ein Beispiel bringen. Auf der Zugfahrt heute saßen mir zwei Doktoranden der Uni Münster, Bereich organische Chemie, gegenüber. Ich habe denen von dem Open Science, von der Open Science Idee erzählt. Klar, war jetzt noch nicht so publik, ist in Münster noch vielleicht auch noch nicht so angekommen, kannten das erstmal nicht, waren aber sehr nette Kollegen, haben aber darauf sehr kritisch reagiert und fragten sich, wenn Wissen Vorsprung ist, warum sollen die denn irgendeine Art und Weise von Ergebnissen, die sie in Studien gemacht haben, wo sie vielleicht teures Gerät dafür gekauft haben, Investitionen gemacht wurden, warum sollen sie denn diese Ergebnisse in einem Open Science Gedanken preisgeben oder Designs preisgeben oder Zwischenergebnisse? Seid ihr dabei? Versteht ihr, was das...
Also ja? Ich kenne diese Argumentation gut und man muss sagen, so Open Science ist in der Chemie noch nicht ganz so angekommen wie in manchen anderen Disziplinen. Das ist die Tradition anders, zum Beispiel, weil es vielleicht relativ viel Patente gibt, wo es nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Mhm. Aber sagen wir mal, vor einigen hundert Jahren gab es auch Veröffentlichungen von Galileo, der hat es halt verschlüsselt. Also sozusagen, ich war der Erste, der was gezeigt hat, aber ich habe es so verschlüsselt, dass niemand es lesen kann. Aber wenn jemand kommt, dann kann ich sagen, ja hier, ich habe es doch schon vor 3 Jahren gesagt. Und das sozusagen, diese Vorstellung von Wissenschaft ist sozusagen, der Gedanke steckt da drin, warum soll ich diesen Vorsprung? Ich meine, es ist ja kein Wettrennen, wo es um die Person geht, sondern es geht ja um das Wissen zu erweitern. Deshalb ist dieser Gedankengang mir nicht nachvollziehbar. Abgesehen davon.
Und es auch ist, nicht, ich, wenn Gelder dafür gezahlt werden?
Also ich glaube, der Aspekt Karriere, gerade von jungen Leuten, das ist ganz wichtig. Aber da kann man natürlich verschiedene Schlussfolgerungen daraus ziehen. Man sagt, deshalb muss man sozusagen möglichst geschlossen arbeiten und warten, bis man das große Forschungsergebnis veröffentlicht hat. Oder man kann sagen, vielleicht sind auch die Anreizstrukturen nicht richtig gebaut, dass solches Verhalten sozusagen nötig wird.
Vielleicht kann man die These auch nochmal umkehren. Wird es nicht gerade durch die neuen technischen Möglichkeiten möglich, dass man recht frühzeitig erkennen kann, wer sich mit welchem Thema befasst und wer welche These auf Grundlage welcher Daten aufgestellt hat? Also wird es nicht genau, es ist nicht genau andersrum eigentlich, dass man eben dadurch, dass man frühzeitig veröffentlicht, frühzeitig seine Methode darstellt, seine Daten preisgibt, sichert man sich damit nicht eigentlich die Reputation für seine Forschung.
Ja, absolut. Also ich bin aber auch noch ein bisschen bei diesem Geldgedanken. Also dieses, ich frage mich, das wird finanziert. Also ich meine, das ist doch so ein ganzer wissenschaftlicher, die Wissenschaft oder die Forschung wird finanziert, man steckt da was rein, warum soll man denn da irgendwie die Tür aufmachen und plötzlich sagen, guck mal, was ich hier habe?
Ja, man kann sich ja fragen, wenn man das Geld gibt, ob es nun als Hochschule ist, als Forschungsförderer, was man erreichen möchte. Und sozusagen in der Balance, persönliche Karrieren zu fördern und die Wissenschaft insgesamt anzubringen, dann, wie ist da die Abwägung? Ja. Und natürlich muss man da irgendwie einen Kompromiss finden, aber sagen wir mal, das Ziel ist ja nicht, sozusagen einzelne Personen zu fördern, sondern das Ziel ist ja, die Wissenschaft voranzubringen und die Leute, die das gut machen, zu unterstützen.
Heißt, Open Science fördert nicht die private Karriere oder kann auch?
Na, am Ende wird es nur funktionieren, wenn in irgendeiner Weise auch das Individuum sich gefördert sieht, ansonsten wird er nicht mitmachen oder sie. Mhm. Also das ist halt, natürlich hängt bei dem, was der Wissenschaftler macht, immer irgendwie, das ist ja das Leben desjenigen, der das tut und das hängt da natürlich immer mit dran und das kann halt nur funktionieren, wenn in irgendeiner Weise auch die Anreize so gesetzt sind, dass es für den Einzelnen eben etwas bringt, Sachen zu teilen. Aber um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, ist ja eben genau die Frage, die das aufwirft, wenn ich etwas früh veröffentliche und jemand das dann eben nachkocht, ich glaube, die Chemiker nennen das Scoopen, wenn man das dann vor demjenigen, der die Idee eigentlich hatte, veröffentlicht, dann heißt das ja, dass zwei Leute an genau der gleichen Sache forschen, um das Gleiche rauszukriegen. Und das ist ja irgendwo ineffizient.
Absolut.
So, und das heißt, wenn die Motivationsstruktur so gesetzt ist, dass man da Anreize setzt für Ineffizienzen, dann ist halt die Frage, ob man dieses System nicht vielleicht ein bisschen drehen müsste, damit die vielleicht eher zusammenarbeiten, irgendwie einen größeren Datenset haben und man eine genauere Aussage über das treffen kann, was die eigentlich erforschen, als dass sie zweimal das Gleiche machen und der eine sagt ja, der andere sagt ja vielleicht.
Mhm. Ich will aber vielleicht noch einen anderen Aspekt da reinbringen, der zeigt, dass diese Diskussion eben wirklich nicht so einfach ist. Klar kann man argumentieren, aus Sicht der Wissenschaft ist es für die Wissenschaft besser, wenn dann zwei oder mehr Personen, die an der gleichen Frage interessiert sind, zusammenarbeiten. Keine Frage. Es geht aber eben auch für ein Wissenschaftssystem um die Auslese der besten Nachwuchswissenschaftlerinnen, Wissenschaftler. Und zu dieser und für diese Auslese braucht man bestimmte Kriterien. Jetzt können wir uns lange darüber unterhalten, was die richtigen Kriterien sind und was bessere Kriterien und was schlechtere Kriterien sind. Aber es ist festzuhalten, dass in diesem Wissenschaftssystem über die letzten mehr als 100 Jahre sich bestimmte Kriterien herausgebildet haben. Und diese Kriterien, ja, sind eben Kriterien, die eine solche Kooperation, ein solches Open Science Verhalten zumindest früh in der Karriere nicht wirklich unterstützen bzw. bekräftigen würden. Ja, will auch heißen.
27 dann. Minuten, wir haben das erste Problem gefunden. Haben wir da ein Problem von Open Science?
Also ich glaube, das ist ein Kernproblem. Ein Weg, wie man das lösen kann, das klappt nur in seltenen Fällen, ist, wenn Open Science dem persönlichen Wissenschaftler einen Vorteil bringt. Und Galaxy Zoo wurde vorher genannt. Das ist ein Beispiel. Also es geht darum, Klassifikation von Galaxien, eigentlich ganz banal, nur ob sie rund oder eckig oder so sind, Auswertung von Datenmengen, wo ein Doktorand sozusagen da ein Jahr sitzt und das macht. Und wenn man natürlich mehr Hilfe hat, geht es schneller. Und das heißt, dass die Leute, die in diesen Projekten arbeiten, auf einmal ihre Wissenschaft viel schneller läuft als die Konkurrenz, weil sie halt viel mehr Mitstreiter haben, die sozusagen in die Tausende gehen und deshalb sozusagen gleichzeitig offen, gleichzeitig aber auch bessere Wissenschaft und auch Vorteile für den einzelnen Wissenschaftler. Diese Beispiele sind wahrscheinlich selten, aber im Einzelfall ist es so, sozusagen Open Science ermöglicht Kooperationen, die sonst nicht möglich sind und macht man dann bessere Wissenschaft, auch für den Einzelnen.
Ganz generell, wenn wir nochmal auf die Leute runterbrechen, die bei dem Open Science Gedanken mitmachen können, reicht mir das wissenschaftliche Interesse, um einzusteigen, um zu sagen, so, ich weiß nicht, ich finde jetzt Astrophysik total spannend, habe da eine kleine Expertise oder beziehungsweise glaub sie zu haben und mach mit, oder muss ich Forschungstätigkeiten nachweisen, irgendwie akademischen Hintergrund haben?
Das ist ja einer der Grundideen von Open Science, ist, dass Wissenschaft sich öffnet und dass sozusagen die Schwelle, Wissenschaft zu machen, sehr viel niedriger geworden ist. Und zum Beispiel dieses Galaxy-Zoo-Projekt ist ja inzwischen diversifiziert. Also auch, da werden auch sozusagen zum Beispiel Wetterdateien von englischen Schiffen, die um die Anfang des 19. Jahrhunderts wie gegengefahren sind und das Wetter überall auf der Welt gemessen haben, die werden halt auch ausgewertet, um sozusagen Klimaforschung zu machen. Mhm. Also wenn man sich jetzt für Astronomie nicht interessiert, kann man anders mithelfen. Mhm. Und die Schwelle ist so niedrig, dass man da eben nicht ein Studium für braucht, um da positiv mitzuhelfen. Und das gilt sicher für viele andere Beispiele auch.
Ja. Aber wenn Sie Probleme suchen, kann ich Ihnen noch ein anderes Problem nennen.
Schießen Sie raus.
Ganz pragmatisch. Ja. Stellen Sie sich mal vor, und ich wünsche das natürlich keiner, aber stellen Sie sich mal vor, Sie erkranken an einer wirklich bedrohlichen Erkrankung. Ja, was machen Sie da heutzutage? Sie schauen ins Netz, Sie informieren sich, Sie versuchen zu verstehen, was der Stand der Dinge ist.
Das ist ein Fehler, habe ich schon gelernt.
Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz ist ja, ja, der Psychologe darf sagen, ist menschlich, Sie versuchen das also. Sie werden jetzt als Otto-Normalverbraucher, Verbraucherin natürlich gewisse Dinge bis zu einem gewissen Punkt verstehen und ab einem gewissen Punkt auch nicht. Nichtsdestotrotz aber werden Sie das, so wie Sie glauben es zu verstehen, einbinden in Ihr Vorgehen. In ja, die Art und Weise, mit der, wie Sie mit der Krankheit umgehen, in die Art und Weise, wie Sie auf Mediziner hören, die Ihnen Ratschläge geben und so weiter und so fort. Also die Tatsache, dass Sie schlicht nicht in der Lage sind, diese für Sie in dieser Situation sehr relevanten Informationen so zu verarbeiten, wie Sie sie eigentlich verarbeiten müssten, führt oder kann führen zu einer wirklich individuell sehr großen Notlage und auch zu einer Falscheinschätzung mit allen Folgen.
Verurteilen wir da das Netz gerade, Herr Frensch?
Das ist keine Verurteilung des Netzes. Das hat nichts mit dem Netz per se zu tun. Ja. Das hat mit der Verständlichkeit
mit dem, was
der Texte zu tun. Ja, das ist, es hat überhaupt nichts mit dem Netz zu tun. Es hat auch nichts mit dem zur Verfügung stellen von Informationen zu tun. Das hat etwas zu tun mit der Art und Weise, in der diese Information zur Verfügung gestellt wird. Das ist das, was ich ganz zu Anfang meinte. Das ist ja auch der Gedanke des Open Science, die Anforderung, diese Information so zur Verfügung zu stellen, dass sie von dem Nutzer auch verstanden beziehungsweise genutzt werden kann.
Welche Sprache hat denn Open Science? Also was ist das denn für ein, ist es so ein leicht, also beziehungsweise vielleicht kann man, sehe hier schon so ein bisschen Fragezeichen aufplöppen, oder kann man über die Sprache von Open Science irgendwie ein bisschen sprechen? Ja, wenn ich hier höre, das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr anwenderfreundliches, ist es Wikipedia-esk?
Ich glaube erstmal, dass Wissenschaft generell sich halt dadurch, dass sich immer mehr, immer kleinere Subkategorien und herausgebildet haben, jeweils einzelne Fachjargons entwickelt hat, die es halt sehr, sehr schwer machen, schon alleine in eine Nachbardisziplin reinzugucken. Und oftmals braucht es aber das Vokabular, um bestimmte Dinge auszudrücken. Oftmals wird das Vokabular aber auch nur benutzt, um zu zeigen, dass man einer bestimmten Gruppe zugehörig ist. Und natürlich ist das eine berechtigte Frage, da mal hinterzuschauen, zu sagen, wann und in welchem Ausmaß muss denn tatsächlich so gesprochen werden, dass man einer von den 200 Leuten sein muss, die da wirklich schon 3 Jahre dran arbeiten, um zu verstehen, worum es in dem Artikel geht.
Mhm. Also nicht ganz runtergebrochen.
Ja, das also am Ende ist halt, kann wahrscheinlich nicht wirklich jede wissenschaftliche Erkenntnis in der Wikipedia stehen. Trotzdem wäre es irgendwie wünschenswert, dass Disziplinen, gerade die sich damit auseinandersetzen, dass es was ist, was jemand außerhalb der Wissenschaft anwenden soll, das vielleicht auch so schreiben, dass jemand außerhalb der Wissenschaft das auch lesen kann.
Ist die Wikipedia eigentlich ein gutes Beispiel für... Kann man das ein bisschen in Vergleich setzen mit Open Science, oder stimmt der Gedanke nicht? Reinschreiben, Text, Leute editen, editieren das Ganze. Es gibt natürlich ein Gremium, das noch ein bisschen drauf schaut.
Wikipedia gehört sicher zu Open Science, aber das ist natürlich einer von vielen Aspekten. Und Wikipedia ist für manche Dinge wunderbar, für andere Sachen ganz schrecklich. Ich würde gerne noch mal auf das Beispiel mit der Medizin zurückgehen, weil das nun mein Beruf ist, weil ich halt... lange Zeit Patienten mit Krebserkrankungen behandelt habe, bevor ich jetzt mich diese Richtung letztes Jahr verändert habe. Was ich schon merke, ist, dass Patienten viel besser informiert sind als vor 20 Jahren, weil sie die Möglichkeit haben im Internet. Leider gibt es zu wenig Open Access, sodass man eben zu Wikipedia gehen muss und nicht sozusagen den Artikel selber lesen kann, wo die Forschungsergebnisse drinstehen, wo man zwar nicht alles versteht, aber wenn eine Tabelle ist, 40% der Patienten haben Haarausfall, wenn sie dieses Medikament, dann versteht es jeder. Und meine Erfahrung ist, dass viel mehr Fragen kommen, dass es anstrengender ist und auch ungemütlich, aber dass es eine positive Entwicklung ist und was natürlich nicht sein kann, dass sich jetzt alle selber behandeln, aber dass man sozusagen das Wissen nimmt, das jedem verfügbar ist und damit kritische Fragen stellt und sagt, was ist denn damit? Das ist doch nur eine positive Entwicklung. Es geht natürlich nicht, ohne dann trotzdem das mit dem behandelnden Arzt zu besprechen, aber man ist natürlich in einer anderen Position. Die Zeiten sind vorbei, wo Patienten zum Arzt gehen, der Arzt sagt ihnen, was los ist. Das insbesondere ein gutes Beispiel ist Brustkrebs. Das ist eine häufige Erkrankung, häufig auch junge Frauen, die sehr gut organisiert sind und sehr aktiv und sehr informiert. Und da wird man mit sehr detaillierten Fragen konfrontiert, das nicht immer einfach ist. Aber das ist gut.
Hat man nicht gerade die Diskussion sowieso, ob der Arztbesuch substituierbar ist, wenn man Online-Fragebögen ausfüllt im Netz und dann, das wird dann eine ganz andere Kiste. Schön. Ein Beispiel, da müsst ihr mich noch ein bisschen überzeugen, da bin ich noch nicht so ganz angekommen, Beispiel Wiki-Weapon. Es gibt in Texas einen Amerikaner, Cody Wilson, der mit seinem Projekt versucht, die erste Pistole aus einem 3D-Drucker herauszudrucken. Es wirkt für mich auch ein bisschen, jeder kann Ideen ihm schicken. Er sagt, dass, wenn das Netz schon so demokratisch ist, dann auch bitte in diesem Punkt Demokratie. Wir sind plötzlich alle Waffenbesitzer. Das ist doch schon auch so ein bisschen, man forscht doch zusammen an einer Sache, die Open Science Gedanken hat, oder?
Ich glaube, es gibt eine Menge Unsinn, der gemacht wird. Einerseits sowas, aber auch einfach Sachen, die vielleicht...
Aber es ist eine Gefahr.
Ja, aber Öffnung heißt natürlich auch, es gibt mehr schlechte Sachen. Aber die Idee, dass es sozusagen einen Filter gibt, der das kontrolliert, was Wissenschaft ist, und der Filter ist sozusagen an den Hochschulen und an den wissenschaftlichen Zeitschriften, glaube, diese Idee funktioniert heutzutage nicht mehr. Sozusagen, man muss andere Wege finden, um das Gute vom Schlechten zu unterscheiden und... Das ist nicht mehr so, dass man, dass man irgendwo einen Riegel vorwählen kann und sozusagen die Leute verbieten kann. Ja. Du bist nicht qualifiziert, du darfst keine Wissenschaft machen oder du darfst es nicht veröffentlichen. Das geht nicht mehr. Das ist heutzutage so einfach und dann kommen halt natürlich auch solche merkwürdigen Dinge dabei raus.
Da ist schon eine Meldung die ganze
Zeit. Wir haben, Moment, ich springe kurz ins Publikum.
Die Diskussion eben sehr spannend bei der Frage, wie Öffentlichkeit und Wissenschaft miteinander kommunizieren. Also mir ist sehr klar, dass es schwierig ist für Wissenschaftler, frühzeitig Ergebnisse bekannt zu geben aus Karrieregründen. Aber wie viel Prozent der wissenschaftlichen Ergebnisse, die denn dann in Master- oder Doktorarbeiten gemündet sind, sind denn überhaupt frei zugänglich? Also ich bin Journalistin und recherchiere immer mal wieder und ich komme überhaupt nicht an Originalarbeiten ran. Also oder nur sehr schwer. Dann sind teilweise ein, zwei Seiten oder ich kriege die Gliederung zu sehen und danach ist das Thema gesperrt. Also wie viel Prozent sind eigentlich überhaupt zugänglich?
Ich glaube 10 oder hat wer eine andere Zahl?
Ja, ich kann vielleicht das Beispiel von der Humboldt-Universität auch bringen. Wir haben ja einen Dokumentenserver, auf dem wir wissenschaftliche Publikationen Open Access zur Verfügung stellen. Und da ist es aber tatsächlich so, dass wir natürlich nicht alle Abschlussarbeiten dort veröffentlichen, sondern mit der Empfehlung der jeweiligen Gutachter können dort auch Arbeiten publiziert werden. Eine Prozentzahl kann ich jetzt ad hoc nicht sagen, aber es gibt schon einige Arbeiten. Also gerade Dissertationen werden ja häufig auch Open Access veröffentlicht.
Von jährlich an Doktorarbeiten publiziert wird, weltweit, wie viel ist überhaupt zugänglich? Also, dass Wissenschaftler untereinander kommunizieren, ist ja das eine, aber spannend ist ja, wann kann Öffentlichkeit ran? Also, ich sehe das Problem des Verständnisses, aber wenn Dritte das aufbearbeiten, ich lese immer nur Artikel von Wissenschaftsjournalisten und muss mich dann letztendlich über die ranarbeiten.
Ich würde sagen, nicht mehr als 20%.
Und ist das ein Gedanke, also den kann man ja mal aufwerfen, den man im Zuge von Open Science einfach mal aufbricht und die restlichen Brust 80% auch mal aufdreht?
Oder die Frage ist, wollen wir das? Also ich meine, also ich weiß nicht, ob wir jetzt nur über Abschlussarbeiten reden, aber ich denke, da ist es vielleicht auch
nicht unbedingt. Ja, aber das Verlangen scheint ja wohl da zu sein auch. Aber das sagt man aus wissenschaftlicher Sicht, nee, das ist keine Erstrebung, so offen wollen wir es dann doch nicht haben.
Also ich glaube, jetzt müssen wir ein paar Sachen voneinander trennen. Ja. Also an meiner Universität, ich habe meine Doktorarbeit in St. Gallen geschrieben, da war das so, dass jede Doktorarbeit automatisch publiziert wird. Open Access für jeden zugänglich auf der Webseite, gegen den Willen vieler, die diese Doktorarbeiten verfasst haben. Aber das war quasi einfach das Reglement. Ja. Und ich glaube, was wissenschaftliche Arbeiten angeht, von Menschen, die wirklich das quasi beruflich machen, diese Wissenschaft zu betreiben. Das ist was anderes als eine Bachelorarbeit. Ja. Denke ich, ist das der Weg, wo das hinführen muss. Da sehe ich überhaupt keinen Weg drumherum. Die Verlage haben momentan ein wunderschönes System gefunden, viel Geld damit zu verdienen, das anders zu machen. Es ist halt eine Frage der Zeit, wie lange sie das aufrechterhalten können. Aber ich denke, in 20, 25 Jahren werden wir einfach einen Standpunkt haben müssen, wo man einfach die Informationen, zumindest die Ergebnisse, was davor ist, darüber können wir uns dann streiten, offenlegen muss. Ja.
20 bis 25 Jahre müssen Sie sich noch gedulden.
Ich
ja.
Warte, aber Moment, einspringen. Und zwar, ich möchte auch mal was Positives über die EU sagen. Das ist ja nicht so einfach. Aber die EU möchte, dass alle Forschung, die finanziert wird von der EU, das sind irgendwas zwischen 70 und 100 Milliarden, im Jahr, dass 2016 60% davon Open Access sind. Das ist also nicht in 25 Jahren. Das ist natürlich nur ein Teil der Wissenschaft, aber ein ganz schön großer Brocken. Und ich glaube, das ist auch der allgemeine Trend von den Leuten, die das Geld geben, dass Open Access, dass dann irgendwann in den nächsten 10 Jahren mehr offen sein wird als geschlossen. Ich glaube, das ist sozusagen Entwicklung, die jetzt einfach passieren wird und hoffentlich nicht noch 20 Jahre dauert.
Ich sage nicht, dass 20 Jahre dauert, bis das quasi anfängt, sondern dass das in meinen Augen, also die Zeit braucht, bis quasi die Verlage wirklich nichts mehr haben, was sie verschließen können.
Und das sind nicht nur die Verlage, um das auch klarzustellen. Das sind ja nicht nur die Verlage, gegen dessen Interessen man hier vorgehen muss. Das sind ja auch, zumindest zum Teil, die Interessen junger Wissenschaftler. In bestimmten Disziplinen gibt es sehr etablierte Zeitschriften, die von bestimmten Verlagen herausgegeben werden. Und um zu zeigen, dass man dazugehört, um zu zeigen, dass man wirklich qualitätsmäßig mithalten kann, muss man in diesen Zeitschriften publizieren. Es ist ganz klar, das sehe ich auch so, der Trend muss hingehen auf Open Access. Der Trend geht auch hin auf Open Access, das wird auch kommen. Aber alle diese Strukturen sind aufzubrechen. Und das Aufbrechen dieser Strukturen braucht einfach Zeit.
Ich sehe, es gibt noch mehr Fragen, die hier aufplöppen. Bitte, raus damit.
Ja, also infolge dieser Diskussion habe ich verstanden, dass Open Science sehr interessant sein kann für Wissenschaften, die große Datenmengen bearbeiten oder eine Infrastruktur brauchen oder wie Medizin für einen sehr breiten Kreis interessant sind. Ich selbst promoviere in Jura. Das würde ich als eine Wissenschaft beschreiben, die vielleicht auch wie andere Wissenschaften, Literaturwissenschaften etc. extrem buchfixiert ist, extrem textfixiert. Mich würde interessieren, jetzt an die Expertenrunde, für diese Art von Wissenschaften, die so auf Bücher fokussiert ist, hat Open Science jenseits von Open Access da irgendeine Relevanz?
Gute Frage.
Ich denke auf jeden Fall, und ich glaube viele, ich sehe gerade bei Wissenschaften, die eben aus so einer Buchtradition kommen, dass man daran sehr, sehr stark festhält und dass man auch in diesen Strukturen wie Bücher quasi Artikel, Bücher, Büchereien denkt. Und das ist viel weniger bis jetzt in die Richtung gedacht wird, wie man Informationen verlinken kann, wie Informationen einfacher zugänglich sind, auch für Anwender. Und gerade beim Juristischen, glaube ich, kann da noch viel passieren.
Ist das, ja?
Ich verstehe auch, um ehrlich zu sein, gar nicht so richtig den Unterschied im Entstehungsprozess jetzt, was wissenschaftliche Forschung bei Juristen angeht, zu wissenschaftlicher Forschung in anderen Disziplinen. Kooperieren werden doch wohl auch Juristen. Davon darf ich doch ausgehen. Ja, wenn aber Juristen, einige Juristen kooperieren, ich sehe schon, die Zurückhaltung hält sich ja doch in Grenzen. Wenn aber doch einige Juristen kooperieren, dann ist doch klar, dass auch das sich automatisch für Open Science öffnet. Genauso wie Kooperationen in allen anderen Disziplinen. Also ich sehe gar keinen prinzipiellen Unterschied, warum das hier gehen sollte und da aber nicht.
Gibt es denn ein Fach, eine Disziplin, wo ihr alle sagen würdet, es ist vielleicht, also Jura haben wir jetzt ausgeräumt, aber kann vielleicht Schwierigkeiten bekommen unter einem Open Science Gedanken? Oder, ich meine, ihr seid alle positiv, das weiß ich ja, aber...
Also es gibt einen Aspekt mit Offenheit der Spiele und das ist Privatsphäre. Das heißt also medizinische Daten, sozialwissenschaftliche, psychologische Daten. Da geht es jetzt also mehr um die Forschungsdaten als die Publikation, aber es ist ja ein großer Trend, Forschungsdaten öffentlich zu machen. Und wenn man dann, und ich möchte noch dazu fügen, genetische Informationen, weil die eben auch inzwischen kann man halt auch rausfinden, was ist mit der Person los. Also das ist ein Bereich, wo Offenheit komplizierter wird.
Es gibt noch eine, ja, sprechen Sie.
Ein Thema wird ja völlig übergangen, das fehlt mir auch, und zwar das Thema Forschungsbetrug. Ja. Es gibt einen Haufen Publikationen, die eigentlich nicht positiv sind. Es wird hier immer so der Eindruck erweckt, als würden Publikationen stets Forschungsvorteile, Vorsprünge, irgendwelche neuen Erkenntnisse enthalten. Und viele Publikationen sind aber Fake-Publikationen, die eigentlich nur pro forma gemacht werden, um die Veröffentlichungsliste zu verlängern, die nicht tageslichttauglich sind, die teilweise Plagiate sind. Wir haben ja viele plagiierte Dissertationen erlebt. Ich kenne Lehrstühle, in denen werden beispielsweise Diplomarbeiten nicht veröffentlicht, damit man nicht nachweisen kann, dass die Dissertationen aus den Diplomarbeiten abgeschrieben sind, während die Dissertationen natürlich dann schon schön veröffentlicht werden. Das heißt, wir haben einen Riesenbereich von Publikationen, die eigentlich nicht tageslichttauglich sind und die ganz bewusst zurückgehalten werden, damit eben andere Wissenschaftler oder Journalisten oder so das eben nicht so leicht nachweisen und vorweisen können. Und dass man zum Beispiel auch nicht mitbekommt, dass viele Publikationen einfach nur auf gegenseitigen Zitierkartellen oder einfach auf gegenseitigen Einladungen bestehen. Das heißt, wir haben einen Riesenwust von Publikationen, die ganz gezielt nicht veröffentlicht werden sollen.
Was machen wir mit Trittbrettfahrern? Ne, das geht doch in diese Richtung, ne?
Ich glaube, das waren jetzt sehr viele Punkte, die man eigentlich alle angehen müsste und die auch alle sehr, sehr relevant sind.
So viel Zeit haben wir leider nicht mehr.
Ja, ein bisschen haben wir ja noch. Ich glaube, das ist ja. Halt, das ist ein Thema, wo wir halt wieder eben in die Qualitätssicherung reingehen, was in meinen Augen quasi eigentlich der wichtigste Punkt in der Wissenschaft ist, weil wenn die Qualität nicht stimmt, dann müssen wir das Ganze gar nicht machen. Und das natürlich immer, wenn man Anreize setzt für etwas, Leute Wege finden würden, wie sie diese Anreize eben so ausspielen, dass das nicht unbedingt den Spielregeln entspricht. Das passiert überall und ich hoffe, dass wir über diese stärkere Offenlegung und damit eine stärkere Identifizierung von dem, was die Einzelnen dann tun, eben auch etwas tun können, dass wir eine stärkere Qualitätssicherung und damit etwas gegen so etwas wie Plagiate tun können. Mhm. Diese ganzen Dissertationen, die jetzt aufgeflogen sind über die Plagiate, das war ja auch eben etwas, wo kollektiv online daran geforscht wurde, was auch nur so aufgedeckt werden konnte, weil eben eine ganze Menge Leute sich vor den Rechner hingesetzt haben und das einzeln durchgegangen sind.
Mhm. Ich würde das wirklich sehr unterstützen wollen. Also ich nehme das, was Sie gesagt haben, sehr ernst, weil ich aus meiner Praxis in meiner Funktion als Vizepräsident für Forschung auch an der Humboldt-Universität durchaus kenne. Ja, natürlich gibt es Fälle, in denen Publikationen zurückgehalten werden, weil die Gefahr besteht, dass im heutigen Zeitalter, wo es die Möglichkeiten der Plagiatsüberprüfung gibt, genau solche Plagiate identifizierbar sind. Ich glaube aber eben genau auch, dass die Mechanismen, die wir jetzt haben, sehr viel besser sind als die Mechanismen, die wir jemals hatten, und dass das letztlich der beste Schutz gegen Plagiate ist, den wir uns vorstellen können. Ja, also auf der einen Seite stimme ich Ihnen zu, ja, diese Situation gibt es. Ich glaube nicht, um das aber auch klar zu sagen, dass es eine so große Anzahl von Arbeiten betrifft, wie Sie das vielleicht zu glauben scheinen. Also das glaube ich ganz und gar nicht. Aber das Problem gibt es. Und ich glaube, dass die Öffnung genau der beste Weg und die beste Möglichkeit ist, dem zu begegnen.
Problem. Noch einen anderen Aspekt. Es gibt ja nicht nur böswillige Forscher, die Plagiate machen, sondern es gibt auch Forschungsergebnisse, wo nichts bei rauskommt, Anführungsstrichen, was langweilig ist, was sich nicht gut publizieren lässt und was dann auch verschwindet. Was natürlich ein Problem ist, weil dann wird das gleiche Forschungsprojekt 10-mal gemacht. Und das ist dann ein Problem, wenn es zum Beispiel im medizinischen Bereich darum geht, wie Medikamente wirken, was für Nebenwirkungen die haben, wenn es halt 10 Studien gibt und nur die eine, die was Gutes gezeigt hat, wird veröffentlicht und darauf aufbauend werden dann Entscheidungen getroffen. Also in der Medizin ist es ein Riesenproblem. Es gibt zwar auch Plagiate, aber viel größer ist das sozusagen negative Ergebnisse, die unter den Tisch fallen, die sozusagen nicht gut publizierbar sind. Es ist halt nicht sexy zu sagen, wir haben das gemacht, es ist nichts rausgekommen.
Die aber im Endeffekt wichtig für die Grundlage weiterer Forschung sind. Also wenn man sie hier im Open Science Gedanke einfach mehr einbinden würde. Wären wir weiter denn in der Wissenschaft, wenn wir den Open Science Gedanken früher gehabt hätten? Oder wenn der ein bisschen mehr betrieben würde?
Ich glaube, da ist was dran. Also um diesen Punkt aufzunehmen, ja, diese Entwicklung gibt es ja schon seit mindestens 15 Jahren. Es gibt mittlerweile sogar Zeitschriften, die sehr fokussiert Ergebnisse publizieren, die andere Ergebnisse nicht replizieren. Ja, also da hat man schon hingeschaut, da gibt es Spezialzeitschriften, die genau versuchen, diese Lücke zu schließen, die Sie völlig zu Recht sehen. Ob man das jetzt Open Science in diesem modernen, neueren Sinne nennen möchte oder auch nicht, spielt letztlich keine Rolle. Das ist eine Frage, mit der man generell als Wissenschaft umgehen muss. Es kann ja nicht sein, dass ich diese Befunde, die genauso wichtig sind wie die positiven, signifikanten Befunde, ignoriere, nicht veröffentliche, der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stelle. Ist ja völlig sinnlos. Ja, aber ob ich das jetzt mit modernen Medien tue oder auf andere Weise tue, ist letztlich egal. Ich kann es vielleicht besser tun, heute mit modernen Medien. Grundsätzlich ist das etwas, woran man arbeitet. Und ich glaube auch, dass diese Entwicklung genauso weitergehen wird.
Wenn wir die Fehler, wenn wir auch Zugriff auf die Fehler haben und die Fehler auch viel mehr in die wissenschaftliche Arbeiten mit einbeziehen, bekommen wir irgendwann denn aufgrund von Open Science eine neue Qualität von Wissen dadurch? Also wird Wissen dadurch breiter? Hypothetisch, Entschuldigung.
Wir nähern uns jetzt langsam den Schlussworten und den großen Ausblick, oder? Ja,
gleich steigt Rauch auf.
Na, es wäre zumindest zu wünschen, und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss und wo halt wirklich noch viel passieren muss, das ist, was er eben angesprochen hat, dieses, dass Forschung in gewisser Weise gut publiziert werden kann, wenn die Story dahinter sexy ist. Wenn die Story dahinter sexy ist, heißt aber nicht zwangsläufig, dass das, was da rausgekommen ist in diesem Experiment und in diesem Versuch, wirklich verallgemeinerbar wahr ist. Mhm. Dann gibt es sehr interessante Studien, die sich damit auseinandersetzen, wie reproduzierbar denn diese am sexiest gelisteten Stories gewesen sind. Und je sexier die sind, desto unwahrscheinlicher ist, dass man die reproduzieren kann.
Du definierst die sexy Studie im Endeffekt von Alltagsrelevanz oder was? Du sagst, das Ding ist Alltag, ja. Alle haben irgendwie Nutzen
sexy
davon.
Sexy ist quasi, wenn die Story dahinter so interessant ist, dass das wirklich was Kontraintuitives ist und Leute, die quasi die Überschrift lesen, sagen, wow, da gucke ich mal genauer rein.
Waffen
das
aus dem 3D-Drucker.
Ja, ich sage jetzt mehr, also wenn jetzt beispielsweise bei einem Medikament eine Wirkung von etwas aufgetreten ist, was man vorher nicht gedacht hätte oder bei einem psychologischen Test was rausgekommen ist, wo man sagen würde, so verhalten die sich, das kann ich mir nicht vorstellen, dann hat das eben eine stärkere Chance, publiziert zu werden. Gleichzeitig kommt halt ganz oft raus, dass es schwer reproduzierbar ist in vielen Fällen, aber die Leute, die das quasi nachbauen, erstmal wenig Anreiz haben, das tatsächlich zu reproduzieren, weil die Sache wurde ja schon mal gemacht. Ja. Wenn es rauskommt, das lässt sich reproduzieren, hat man viel Arbeit reingesteckt und kann es nicht so hoch publizieren. Das heißt, eigentlich hat man das Interesse nicht. Wenn man rauskriegt, was die daraus bekommen haben in der ersten Studie, geht bei mir überhaupt nicht auf, hat man auch ein großes Problem, das zu publizieren, weil man ja quasi eine vorher sehr gut publizierte Studie widerlegen will.
Ja.
Und dann muss man deutlich mehr Energie reinstecken, um sagen zu können, was die rausgekriegt haben, ist in meinen Augen nicht richtig, kriegt in der Regel noch Ärger. Und wenn man Pech hat, kriegt man denjenigen, der die eigentliche Studie geschrieben hat, als derjenige, der das Ding begutachtet. Und der sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, da gibt es doch eine Studie zu.
Sehr schönes Beispiel. Ja. Deswegen lieben wir ja unnützes Wissen so sehr. Weil es so entstehen kann. Er sagt mir, substituieren sich wissenschaftliche Preise, wissenschaftliche Wettbewerbe, die Teilnahme für mich als Forscher, wenn ich einen Open Science Gedanken trage? Irgendwie? Oder sind beide, oder ist diese, haben solche Wettbewerbe dann noch eine Wichtigkeit irgendwie, wenn plötzlich alle mitmischen können, die Dinger sind dotiert?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was für Wettbewerbe und warum ich da nicht immer mitmache, dass da Preise gibt.
Warum machen Sie da nicht mit?
Also ich würde gern sozusagen im Open Science eine neue Art von Wettbewerb oder Preis kurz erwähnen, und zwar Crowdfunding.
Ja.
Das heißt, also zum Beispiel eine Kollegin von mir, die möchte gerne eine Forschung machen zu Brustkrebs. Das ist eigentlich Grundlagenforschung und das ist ein kleines Projekt, da brauchst du $15,000 und da gibt es jetzt spezielle Plattformen, die sagen, wer das unterstützen will, kann eine Spende machen, sage ich mal zwischen $5,000 und $5,000. Wenn genug Geld zusammen ist, dann kann er das Projekt machen. Und das ist eine andere Art von Preisen und Anerkennung als im traditionellen Sinne und ermöglicht halt Forschung wo der Antrag vielleicht 2 Jahre dauert, bis er genehmigt ist.
Martin Fenner hat an dieser Stelle Werbung gemacht in einer Sendung, die eigentlich gar keine Werbung hat. Bedanke mich trotzdem vielen lieben Dank, dass du in der Runde warst. Wir sind am Ende angekommen. Crowdfunding schreiben wir uns auf den Zettel. Kann eine Facette von Open Science sein. Bedanke mich bei Maxi Kindling. Vielen lieben Dank auch in dieser Runde. Herr Peter Frensch, danke auch für Ihre dezidierte Meinung. Und Sascha Friesike, auch vielen lieben Dank. Das war's.